herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Hallo Simon.
Guten Tag, Lukas Kletti.
Danke sehr. Ist immer schön, mit vollem Namen vorgestellt zu werden. Also, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, Simon. Das ist übrigens die schönste Art und Weise, um irgendwas zu sagen, wenn man immer mit "ich weiß ja nicht, wie es dir geht" anfängt. Ich liebe das in Predigten und Moderationen. Aber ich habe heute richtig Bock zu casten, weil ich irgendwie so im Flow drin bin. Wir haben uns ja gestern erst unterhalten für unsere Sonderfolge mit Travis vom 1000 verschiedenen Podcasts, die er alle gemacht hat. History of Alchemy, Geschichte der Deutschen, podcastnick.com. Ja, wir sind noch ein bisschen davor, das Ganze nachzubearbeiten. Das kann auch eine Zeit dauern, aber es war ein sehr geiles Gespräch. Und jetzt, Simon, jetzt habe ich mal Zeit nur mit dir und das ist auch so schön.
Toll. Ja, also das mit Travis, das war richtig gut. 90 Minuten, da war wirklich, man hatte so das Gefühl, da ist noch einiges. Ja,
ja, da müssen
wir
noch was, ja.
Da müssen wir noch mal mindestens 120 Stunden Audiomaterial noch produzieren. Das ist wirklich, das endet nicht. Wirklich, das ist der Wahnsinn.
Auf meiner Audiofestplatte sind noch 42 Stunden gerade frei, aber das kann man ja wieder beheben.
Richtig.
So, bevor unsere BarträgerInnen jetzt hier völlig ausrasten und denken, 90 Minuten, spinnt ihr? Ich denke mal, wir machen daraus 2 Folgen, ne? Dann ist es noch.
Wir können daraus 2 Folgen machen und so die Abrufzahlen künstlich in die Höhe treiben, auf jeden Fall.
Ja, ja. Natürlich. Was denkst du denn? Wofür haben wir die Folge aufgenommen?
Ja, das können wir machen. Also ich bin ja nicht abgeneigt vor überlangen Folgen. Ich höre ja Podcasts, die gehen 2 Stunden lang, aber ich erkenne an, dass da draußen Menschen sind, die sagen, nee.
2 Stunden auf dem Laufband halte ich nicht durch, genau.
Eine Dreiviertelstunde ist das Beste, was da geht. Und deswegen werden wir das auch versuchen so zu machen. Das lässt sich ja auch gut trennen. Das waren wirklich ziemlich genau 90 Minuten. Wenig Geplänkel, nur gehaltvoll, ja. Also war also der Vollkorn als solcher. War
das. Genau. Und das vielleicht auch dann, wir erscheinen ja jetzt nur alle 2 Wochen, aber immerhin, Sonderfolgen werden dadurch auch ein bisschen möglicher. Wie gesagt, immer noch die Suche nach jemandem, der Bock hat, unseren Cast zu schneiden und in unser Redaktionsteam aufgenommen werden möchte. Wenn ihr Interesse dran habt, hört euch nochmal die Sonderfolge dazu an. Frühjahrsputz 2018 und dann wisst ihr über alles Bescheid und könnt euch einfach bei uns melden. Sieht mal eine kleine Anekdote, hier auf meinem Schreibtisch klebt immer so ein gelber Zettel, wo ich so Notizen drauf habe zu den Folgen und manchmal schreibe ich da halt den Titel einer Folge drauf und wir hatten ja vor einiger Zeit "Gott will es". Jetzt steht hier dieser schöne gelbe Zettel, "Gott will es".
Oh.
Und als ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe, hat meine Frau gedacht, das wäre mein Motivationszettelchen.
Oh. Mensch, und wie ist es also auf dich zugekommen mit ganz viel Verständnis und hat sie dir übers Haar gestreichelt und meinte, Lukas,
ja,
was wirst du in Zukunft tun?
Und ich habe gesagt, schreiben, schreiben, schreiben. Hm. Gott will
Gott
es.
Gott will es. Allah, Uakbar. Na gut, das glaube ich. Ich muss ja zugeben, ich bin jetzt, also alles, was ich hier sage, wird ja sowieso immer nur basierend deswegen so sein, weil ich bin ein bisschen krank. Ich war auch gestern schon ein bisschen krank mit der Aufnahme mit Travis. Und habe mir große Mühe gegeben, nicht allzu krank zu wirken. Und das hat mein Hals aber am Ende total getötet. Und das mal erfahren, das führen wir hier einfach fort, ne? Because we can, so. Na dann, Attacke.
Das ist auch einer meiner Lieblingsmoves in Predigten oder Moderationen oder Podcasts, zu sagen, ich bin krank, ich garantiere für nichts, erwartet Großes.
Und am Ende kommen alle auf dich zu und feiern dich als Held, weil du es doch ganz toll gemacht hast.
Ach so, das ist dein Plan.
Ja, klar. Da fällt mir eine Predigt ein, die ich tatsächlich vor ein paar Jahren mal gehört habe, von der Schwestergemeinde der JKB. Die JKB Treptow. Es gibt ja noch die JKB Lichtenberg. Das sind Bezirke in Berlin. Da war der damalige Co-Pastor, kam in die Lichtenberger Gemeinde und war für eine Predigt angekündigt und ist gekommen. Und der war ganz übel heiser. Und der hat die Predigt gehalten. Das war so ein bisschen herzzerreißend, wie er wirklich teilweise überhaupt nicht reden konnte. Aber der hat es durchgezogen. Der hat meine Anerkennung bekommen. Ich weiß nicht, was er gepredigt hat, aber er hat gelitten.
Ja, danke sehr, danke sehr. Also, ne? Was war die Message? Auch durchs Leiden hindurch,
ja,
oder so.
So was in der Art.
Gut, also dann hoffen wir mal, dass das heute auch genauso bei euch ankommt da draußen, ja, dass ihr diesen Cast hört und danach denkt, ich weiß nicht mehr, worum es genau ging, aber Simon hat es durchgezogen.
Ich leide jetzt für euch, Leute, Attacke.
Okay, cool. Ja, dann wollen wir mal gleich ins Leiden einsteigen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht als Stichpunkt für unser Thema. Wir haben ja vor 2 Wochen, genauer gesagt, unsere Folge zum Thema Nachfolge unterbrochen, ja, den Bibeltext, den wir gelesen haben aus Markus 8, und haben uns den letzten Vers aufgespart, Heute lesen wir diesen letzten Vers und den ersten Vers aus dem folgenden Kapitel, weil damit die Rede von Jesus endet. Und sind sehr gespannt, was aus zwei Versen an explosivem Material hervorkommt. Es sind nicht die leichtesten,
aus dem Markus-Evangelium. Da meinte noch Lukas, ja, ein Vers ist zu kurz, lass mal den noch den ersten aus der neuen nehmen. Und ich habe den so gelesen und dachte so, oh mein Gott, was wird das heute für eine Folge? Leute, das... Ich habe mich sogar versucht vorzubereiten, Lukas übrigens auch. Das heißt, alles, was jetzt passiert, wirklich, das, ja, bitte vergebt uns. So.
Noch so ein geiler Move, wäre sich vorher zu entschuldigen dafür, dass die Folge wahrscheinlich vielleicht nicht ganz so gut wird. So ein Bullshit. Ich bin sehr gespannt darauf, was jetzt passiert. Und wir lesen einfach mal Markus 8, den Vers 38 und Markus 9, Vers 1. Wer sich aber meiner und meiner Worte schämt unter diesem ehebrecherischen und sündigen Geschlecht, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn er kommen wird in der Herrlichkeit seines Vaters mit den heiligen Engeln. Und er sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen das Reich Gottes kommen mit Kraft. Simon, vielleicht fangen wir mal damit an, uns nochmal zu vergegenwärtigen, was Jesus hier für eine Rede hält, wo wir letztes Mal aufgehört haben.
Naja, also es ist ja so, der Jesus, der geht jetzt in die Vollen, ja, der fängt jetzt ja an, komplett aufzudrehen. Ich habe mir letztes Mal schon gesagt, dass er jetzt irgendwie so ein neues Programm abspielt, ja, das Endzeitprogramm quasi, könnte man sagen, und jetzt mehr davon einfach erspricht, dass er der Typ ist, dem man folgen soll. Ja, und es ist ganz, ganz wichtig, Jesus zu folgen und ihm zu vertrauen und nicht irgendwie versuchen voranzugehen, wie es zum Beispiel Petrus versucht hat. Ja, der sagte, nee, das machen wir alle ganz anders. Ja, Gottes Plan, who cares? Ja, Petrus Plan ist the better way. So, und
es ist so schön, dass Petrus Englisch spricht mit brandenburgischem Einschlag, ja, in Palästina.
Ich nehme doch an, dass eigentlich im Herzen alle Brandenburger sind.
Die Englisch sprechen.
Richtig. Man nennt es ja auch quasi die Angelsachsen und die Sachsen sind ja Ostdeutsche und die sind ja quasi Brandenburger. Oh. Jetzt habe ich mich eigentlich mit jedem verkackt.
Und jetzt nochmal zu dem Inhalt, den du gerade bringen wolltest.
Und Jesus geht jetzt hier so in die Vollen und der fässt einfach zusammen
die
so Dinge.
Die sind Ostdeutsche.
Oh Mann. So. Und naja, jedenfalls, Jesus erzählt hier einfach, hey, hängt euch an mich dran, das ist total wichtig. Und im Wesentlichen ist der Vers 38, würde ich sagen, eine Zusammenfassung von vielen, von einem langen Teil, den er davor gemacht hat. Also wo er sagt, er wird leiden und er wird verworfen und irgendwie, ich habe hier so jetzt diesen Weg zu gehen und Leute, ihr müsst mir nachfolgen und das Kreuz auf euch nehmen. Leute, das ist ganz wichtig. Alles, was ihr macht, tut es, so wie ich, ja, und verleugnet nicht, was ich hier euch erkläre und was ich euch sage. So, das ist erstmal die Zusammenfassung. Aber was da jetzt da alles hintersteckt, Lukas, ja, da lasse ich dir mal den ersten Schritt in den Abgrund und ich gucke dann, wie weit du fällst.
Du bist ein Fuchs. Geschickt. Danke, danke. Naja, wir hatten ja letztes Mal gesagt, dass es ja auch darum geht, dass das Wesentliche, was passiert, von Jesus ausgeht. Ne? Also Nachfolgen bedeutet ja, Jesus geht voran. In dieser ganz einfachen Version von Jesus läuft am Meer entlang, sieht zwei Typen, sagt, komm mit und sie kommen halt mit. So, das ist der erste Schritt. Und Jesus macht halt deutlich, so er ist der, der diesen Schritt initiiert. Er geht voran. Niemand kann sich einfach aussuchen, ihm hinterherzulaufen. Und dann macht er auch deutlich, dass es eine gewisse Entscheidung bedarf, ne? Also wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Und wer sein Leben verliert, ne, um meiner und des Evangeliums willen, der wird es erhalten. Da macht er deutlich, dass es auch dazu gehört, dann sich dafür zu entscheiden, wenn er sagt, komm, folg mir nach, lauf mir hinterher, ja, das dann auch wirklich durchzuziehen. Und nicht irgendwie doch noch zu denken, ich ja will irgendwie doch noch an dem Alten festhalten. Ne? Deswegen sagt er ja, was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Also man kann nicht an Jesus vorbei und an Gott vorbei irgendwie mit Gott ein cooles Verhältnis bekommen. Das Ding ist aber, dass ja das Verhältnis zu Gott in anderen Begriffen als Leben bezeichnet wird. Ja, und ohne Leben, ohne Verhältnis zu Gott hast du kein Leben, ohne Leben hast du kein Leben. So, das war ja ungefähr so. Ja, ist ja jetzt ein bisschen so. Okay. Recht deutlich geworden. So, und jetzt kommt so die Gegenteilsaussage, ne? Also interessant erstmal, Jesus fängt zwar an mit einem krassen Wort, indem er sagt, Wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst. Das ist Vers 34, den wir letztes Mal hatten am Anfang, und nehme sein Kreuz auf sich. Also schon ziemlich harter Anspruch. Aber sowas wie eine Drohung kommt jetzt halt am Ende. Ne? Nicht am Anfang, sondern jetzt am Ende. Und es ist auch nicht in dem Sinne eine Drohung, würde ich sagen, sondern einfach, dass er quasi die Medaille umdreht und zeigt, was auf der anderen Seite steht. Also wer diese Schritte nicht gehen möchte, wer ihm aber jetzt zuhört, weil er spricht ja gerade die Leute an, die mit ihm unterwegs sind. Das Volk samt seinen Jüngern, die Leute, die gerade um ihn rumgehen, sie sind ja auf dem Weg, ne, gemeinsam. Ich glaube nach Caesarea Philippi, die Dörfer, ne, hatten wir besprochen. Mhm. Und an die Leute wendet er sich jetzt. Und die jetzt mit ihm unterwegs sind, für die gibt es zwei Seiten der Medaille. Die eine ist eben, folgt mir nach. Und die andere ist, wenn ihr euch meiner aber schämt oder meiner Worte schämt, wenn es euch peinlich ist, wenn ihr das von den Leuten nicht vertreten wollt, so, dann werde ich mich auch euch gegenüber schämen, wenn es soweit ist. Wenn eines Tages der Menschensohn, also Jesus, wiederkommen wird und das ewige Leben beginnt, das ewige Reich Gottes in der neuen Welt.
Ja?
Musst du einsprechen.
Nee, ich würde jetzt, also das ist nicht falsch, weil das steht ja da so, ja.
Danke, Simon. Da merkt man auch so Hermeneutik wieder ganz toll, ja, wie wir die Bibel verstehen. Das steht da so.
Das steht da so. Das sind ja, weißt du, das
okay,
ist...
Okay, du verstehst es auch so.
Weißt du, und genau da wird's dann halt, was mache ich da draus, ist voll wichtig für mich an dieser Stelle. Was mache ich aus diesen Versen? Ich würde es tatsächlich jetzt mal hier so ein bisschen rekapitulieren wollen, weil die neuen können wir dann auch gleich machen.
Ja, auf jeden Fall.
Und weißt du, das sind nämlich genau so Dinge, man muss ja immer so ein bisschen schauen, was gibt's in der Geschichte, was sich für Gruppen aus solchen Versen entwickeln. Ich will jetzt nicht sagen, dass sich aus solchen Versen solche Gruppen entwickeln, aber ne, wenn man zum Beispiel, haben wir gestern mit Travis, kleiner Teaser, ja. Wir haben über die christliche Welt in den USA gequatscht.
Nein, echt.
Es war wirklich spannend, ich habe wirklich viel gelernt gestern nochmal, so bestimmte Perspektiven so. Aber was ich sagen will ist, diese Gruppen, die sich bilden, die sagen, okay, wir ziehen daraus den Schluss, wir wollen uns also Jesu Worte nicht schämen, wir wollen uns selbst verleugnen, das heißt, wir werden super radikal, das ist nicht zwingend schlecht, ja, aber es bedeutet halt auch, dass man eben sich so weit von der Welt abkehren kann oder von dem Leben da draußen, dass daraus so eine Sektengruppe wird. Ja?
Ja.
Und ich glaube, das ist halt so der Punkt, wo man sich halt die Frage stellen muss, okay, was will jetzt Jesus tatsächlich, dass ich tue? Ja.
Mhm.
Und wenn ich jetzt in meinen Alltag schaue, dann stelle ich Folgendes fest. Es gibt Menschen in Berlin oder auch in Deutschland, die jetzt sagen, hey, ich glaube gar nicht an Gott und ich finde es irgendwie komisch, und scheiße, dass du an Gott glaubst. Und an so einer Stelle, finde ich, da ist man halt schon gefragt zu sagen, pass mal auf, ey, kannst du denken, was du willst? Ich glaube trotzdem an Gott. Und tatsächlich ist das einer der für mich relevantesten Anwendungsbereiche, eben dann nicht zu sagen, stimmt, finde ich auch doof. Jetzt ist die Frage, die ich mir natürlich immer stelle, gut, in Deutschland das zu sagen, das ist jetzt nicht so schwer, wenn du relativ einen stabilen Charakter hast, sagst du halt nicht das und nicht an Gott glaubst, wenn du an Gott glaubst, so. Aber es gibt natürlich auch andere Orte auf der Welt, wo das eine ganz andere Bedeutung und eine ganz andere Qualität hat. Und da geht's dann ans Eingemachte. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Schwierige. Ich will mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen und sagen, ja, und das würde ich auch in Syrien tun und so.
Ja.
Aber der Punkt ist, das sind diese Fragen, die ich mir stelle, so. Ja klar, ich kann halt hier in Deutschland an Gott glauben. Ich kann auch tief im Osten Deutschlands an Gott glauben, wo auch sehr viele Leute mit einem sehr viel mehr dafür haten. Aber sich zumindest mal die Frage zu stellen, hey, könnte ich das woanders, ne? wo Menschen sehr viel härter damit umgehen.
Mhm.
Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ich weiß es nicht. Ich werde niemals behaupten, dass ich das kann. Und ich wünsche es mir sehr. Und das ist tatsächlich eins der, sagen wir mal, immer wiederkehrenden Gebete, die ich spreche, hey Gott, wenn mal der Tag kommt, dann wünsche ich mir, das zu können.
Ja, ich habe ja letztens in der Sonderfolge, war das meine ich, erzählt von diesem Gespräch, das ich hatte, als ich meine Abschlussarbeit eingereicht habe oder gedruckt habe mit dem Typen im Copyshop.
Ja.
Und ne, er hat ja gefragt, glaubst du an Gott? Und ich dachte so, hey, wann fragt es mal jemand so direkt heraus? Und er hat halt auch noch nachgefragt, glaubst du so richtig? Und ich hatte so einen kleinen Impuls zu sagen, naja, zweifelt nicht jeder von uns mal oder so, weißt du? Weil es stimmt natürlich, jeder zweifelt mal irgendwie oder hat verschiedene Zweifel. Also ich zweifle meistens nicht an Gottes Existenz, ja, sondern manchmal daran, was er vorhat oder so, ne?
Ja.
oder krieg meine Erfahrungen und meine Wünsche und das, was gerade im Leben passiert, nicht unter einen Hut und denk, naja, was hast du jetzt vor? Aber ganz ehrlich, das interessiert den doch gar nicht, ja? Also was ich gerade noch alles an anderen Fragen habe, in dem Moment, der wollte halt hören, ob es Menschen gibt, die an Gott glauben. Und zwar richtig. Also nicht nur so nach dem Motto, ja, es ist ein Wahrscheinlichkeitsspiel so. Ich hoffe mal darauf, dass es irgendwie schon hinhaut, sondern dass da wirklich eine Beziehung dahinter steckt. Und ich denke mal, auch wenn das in Deutschland nicht so krass ist oder selbst wenn man mal nicht auf krasse Atheisten trifft und so, ist der erste Schritt, das hier umzusetzen, sich nicht dieser Worte zu schämen, auch einfach mal ja zu glauben, also zu sagen, dass man glaubt und nicht tausend Sicherheitslinien einzuziehen und zu sagen, naja, aber du weißt ja, wir wissen das alle nicht so genau und so, ne? Und dazu gehört, dass man sich selber intensiv mit seinem Glauben auseinandersetzt und auch die ganzen Fragen, die richtig wehtun, angeht und sich auch mal den Zweifeln aussetzt, die man vielleicht hat, die man aber nie anspricht, weil man immer denkt, da könnte mein Glaube in Gefahr geraten. Deswegen denke ich auch immer, wenn Leute sagen, hier Theologiestudium ist ganz gefährlich für den Glauben, dann würde ich einerseits tatsächlich sogar sagen, ja, es ist eine Herausforderung. Es gibt Leute, die am Ende nicht mehr besonders viel glauben können. Aber das Ding ist, das passiert immer, wenn man sich anfängt, nur noch auf irgendwelche Theorien zu beziehen und aufhört, in der Beziehung mit Gott zu sein. Wenn du aber in dieser Beziehung bist, die Nachfolge ja ist, ne, Jesus geht voraus und ich bleib dran, dann lernst du deinen Glauben ganz anders kennen, weil du auch die ganzen Zweifel und Fragen, die du nicht beantworten kannst, lernst auch auszuhalten. Und wenn du diese Sachen klärst, dann ist es, glaube ich, leichter, sich der Worte nicht zu schämen. So, weil es so viele Vorurteile gibt und so, die man sich sonst einfach mitnimmt, wenn man nicht darüber diskutiert.
Aber das sagst du jetzt natürlich so aus einer, sagen wir mal, komfortablen Situation heraus, dass du Theologie studiert hast, ne? Ich merke das immer wieder, wenn ich so, also Theologie und Theologisieren und dieses ganze Gedankenwelt, Antike und so weiter, das sind alles Dinge, die und mir ja quasi jetzt zugefallen sind durch Studium und die wir auch quasi noch erweitern können, beliebig weit, ja. Das ist jetzt auch nicht mehr so kompliziert, auf Wissen zuzugreifen, man weiß, wo findet man das alles. Ja. Das ist halt, was wir können, so. Und deswegen kann man auch sagen, ja, ich habe mich mit den Fragen auseinandergesetzt, die wehtun und ich kann das auch alles auseinanderhalten und ich kann auch viel darüber nachdenken. Ja, aber was ist denn mit den Leuten, die das halt nicht gemacht haben? Und das ist ja wohl die Masse. Und dann gibt's da einen Haufen Christen draußen, die halt das Problem haben, sage ich mal, ja?
Ja, ich stimme dir zu, dass das eine andere Herausforderung ist und ich sehe auch immer die Gefahr, dass man so aus dem Elfenbeinturm heraus so, ne, über das Volk urteilt und sagt, ach, wenn die nur. Ne, das ist natürlich Quatsch. Ja. Da stimme ich dir zu. Aber ich denke mal, zum einen haben Leute wie wir, Leute, die Theologie studiert haben, die Aufgabe, das, was sie an Auseinandersetzung gehabt haben, ihren Leuten nicht vorzuenthalten, ja. Es ist nicht so, dass der Pfarrer immer die Antworten für alles parat haben muss, die man dann nur wiederkaut, sondern eigentlich sollten wir den Leuten die Fragen auch mal vorlegen. Ich sag, wenn ich mit Jugendlichen in unserem Sommerlager bin und es mal um Themen wie Tod geht und solche ganz grundlegenden existenziellen Fragen, dann sage ich den Leuten, hey, wisst ihr was? In der Bibel steht nirgendwo, dass dein Leben ohne Leid vonstatten gehen will. Trotzdem, das glauben ganz viele, ja. Wenn du mit Gott bist, dann wird alles gut. So. Das ist aber nirgendwo, steht da nirgendwo. Und da muss man sich auseinandersetzen, warum steht denn das da eigentlich nirgendwo? Was ist jetzt mit dem liebenden Gott, wenn es trotzdem Leid in der Welt gibt? Und wir haben die Aufgaben, auch solche Fragen mal auf die Agenda zu setzen, wenn die Leute sich damit nicht beschäftigen. So, das wäre das eine. Und zum anderen denke ich doch, jeder, der sich irgendwie als Christ bewusst bewegen will, der halt nachfolgen will in dem Sinne, dass er auch Schritte geht und nicht immer nur an demselben Ort verharrt und sagt, naja, ich habe ja hier meine schöne Gemeinde, ich habe meinen schönen Glauben und das stelle ich alles ins Museum, hoffentlich greift es keiner an mit der grauen Realität da draußen. Ja, jemand, der sich nicht so einschließen will, sondern der in seinem Alltag auch Beziehung zu Jesus leben will, der sucht sich doch auch Möglichkeiten, um solche Themen anzugehen und mehr zu lernen, sowohl im Gespräch mit jetzt jemandem wie uns, der hört sich vielleicht irgendwelche Podcasts an, oder der diskutiert auch einfach mal oder denkt darüber nach. So, weißt du, ganz basic. Und ich finde, hier steckt schon die Herausforderung dazu drin, dass man sich, wenn man sich etwas nicht schämen will, dann sollte man einfach gut darüber Bescheid wissen.
Absolut, ja. Also ich meine, man muss ja auch wirklich gucken, ob man sich am Ende damit identifizieren kann oder beziehungsweise ob man bereit ist, so zu werden wie ein Mensch, der sich damit identifizieren kann. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Dieses Auseinandersetzen mit dem Glauben hineinzuwachsen und sagen wir mal auch diesen Glaubenssprung zu machen. Ich habe, ein bisschen witzig, ich habe eine Star Trek-Folge letztens darüber gesehen, da ging es um so eine Religion bei den Klingonen und das war so, ja, du glaubst an irgendeinen Erlöser? Das war völlig vom Christentum abgekupfert, völlig Banane, aber ja. Da war so diese ewige Diskussion, gibt's den denn so, diesen Messias und bei diesen Klingonen jetzt, ne? Und dann sagte Worf, das ist ja Lieutenant Worf, der Typ, der hinten immer steht mit seinen Krüppelfresse und immer Phaser abfeuert, der sagte, weißt du, man muss auch einfach mal, man kann darüber nachdenken, man kann sich der Sache annähern, man kann darüber sprechen und lesen und lernen, aber am Ende musst du halt den Sprung in den Glauben machen.
Ja.
Und dieser Sprung in den Glauben, der bedeutet halt, es ist so quasi das, der letzte Schritt, den du machst, wo du dich entscheidest, dich zu schämen oder nicht.
Ja.
Weil du hast total recht, man muss sich damit auseinandersetzen und die ganzen wichtigen Fragen klären, aber am Ende entscheidest du dich pro Schämen oder Negation schämen. Und dann entwickelt sich ja auch viel. Das ist ja auch dann, was dann viele Menschen eben für eine Erfahrung machen. Sie machen die Erfahrung im Glauben, dass sie dann auf eine ganz besondere Weise sich verändern, die sie vorher nicht für möglich gehalten haben. Und das nennen wir dann den Heiligen Geist.
Der dafür verantwortlich
genau.
ist.
Genau.
Ja, ich meine, das ist doch so eigentlich die Lieblingsstelle bei Paulus. Ja, wenn Paulus sagt in Römer 1,16, ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht, alle, die daran glauben. Und es können irgendwie nicht alle immer stets diesen Glauben so haben, aber wenn du ihn einfach ergreifen kannst und reinspringen kannst, ist ja geil. Das andere ist mit dem nicht schämen und sich intensiv damit auseinandersetzen. Wir hatten schon mal das Gleichnis vom Sämann in Kapitel 4, Markus 4, ne? Das heißt, auch Wurzeln zu schlagen, ja? Nicht nur irgendwo hinzufallen mit seinem Glauben und zu sagen, hey, schön, dass ich den jetzt hab, sondern irgendwie auch zu gucken, dass man an dem Ort, an dem man ist, auch sich verwurzelt und einfach lernt und sich herausfordern lässt und auch mal so ein paar doofe Gesteinsbrocken, die da irgendwie im Erdreich drin sind, sich daran stößt, ja, an den Fragen, die man nicht richtig beantworten kann und die einem Zweifel bringen und manchmal vielleicht auch Entdeckungen zu machen, die man gar nicht so erwartet hätte. Also, ne, ein Beispiel, um es mal ein bisschen konkret zu machen, was ich sehr interessant fand, so einfach mal auf der intellektuellen Ebene, ja, hier ist kein existenzieller Zweifel oder so, zum Thema Schöpfung oder Urknall.
Okay, ja.
Da diskutieren wir ja heute immer darüber und man kann jetzt sagen, so Urknall ist eigentlich für Christen ganz gut verständlich, ja. Irgendwie Gott hat irgendwann mal den Big Bang ausgelöst und so. Und dann wird das natürlich irgendwie wieder mit der Evolution und so gegeneinander gestellt und so. Ich meine, da gibt's tolle Modelle, wie man irgendwie beides verstehen kann, ja, wenn man Gott eben als evolutiven Gott versteht, der in allem wirkt, so. Darauf will ich nicht hinaus. Was ich spannend fand, war, Mitte des letzten Jahrhunderts, bis zur Mitte des letzten Jahrhunderts, gab's die Urknalltheorie ja noch nicht. Das wusste ich irgendwie immer schon, das war mir aber nicht so richtig bewusst. Und bis dahin ist man davon ausgegangen, ja, dass das Universum sozusagen zeitlos ist, also von schon immer existierte alles, ja. Und da war es natürlich völlig bescheuert, an die Schöpfung zu glauben, ja. Wieso soll es einen Anfang geben? Ist doch ganz klar, es gab's schon immer alles. Und was denken die Christen, dass Gott irgendwann am Anfang gestartet hat? Ja, die haben wahrscheinlich zu viele Theaterstücke geguckt, die Anfang und Ende haben, ja. Die haben wohl einfach keine Ahnung. So, und dann kam die Urknalltheorie auf und führende atheistische Denker sind erstmal auf die Barrikaden gegangen, weil die sofort realisiert haben, scheiße, das spricht total für den christlichen Glauben. Also es bricht sozusagen dieses Argument gegen den Glauben total ab, dass man sagt, naja, wieso anfangen von wegen Schöpfung. Weißt du, das ist so für mich ein Beispiel, wo man einfach mal, wenn man sich mit so einem Thema beschäftigt und durch Zufall vielleicht auch was liest, was Neues lernt und so ein bisschen einfach an einer Stelle eine Wurzel gewinnt, die einem vielleicht auch ein bisschen Sicherheit gibt, wenn man sich mit Leuten auseinandersetzt, die jetzt aus einer ganz anderen Richtung kommen und Sachen für bescheuert halten, die man irgendwie so unreflektiert für gut hält und einfach ein bisschen besser weiß, dass man sich sowohl intellektuell als auch vom Herzen her wirklich im Glauben fest verankert sehen kann.
Und trotzdem gibt's ja da draußen Menschen, die halt dann auch wieder die Erfahrung machen, dass sie sich halt trotzdem schämen für diesen Glauben, ne?
Ja.
Und das ist...
Ja, du musst so gar nicht so weit in der Geschichte gehen.
Genau, ich will das nur ganz allgemein einfach mal mir bewusst machen, oder es ist mir total bewusst, dass Glauben an Gott, weil es keine Logiksache ist und wir ja quasi jetzt in den Ausläufern der Moderne sind, wo man dachte, man kann alles mit Logik erklären, wo noch irgendwie alte Menschen glauben an Logik und so, da... Da ist das ein Konflikt, in dem man steht. Und da kann ich immer wieder nur sagen, ja gut, ja, dann hat man sich geschämt, ist okay, ja, ist nicht so schlimm.
Ja.
Weil auch da, weißt du Mensch, der da draußen zuhörst, auch da endet ja die Geschichte nie. Gerade der Petrus, der Lappen, der ist das beste Beispiel.
So. Ja. Ja, und das ist so schön, weil du kannst diese Aussage hier aus dem Kontext reißen, so wie du es vorhin angedeutet hast, ne, mit diesen verschiedenen Gruppen, die sich auf einzelne Verse stürzen und die dann für sich lesen. Und kannst sagen, ja, Jesus wird sich dann erschämen, wenn du dich geschämt hast. Und dann guckst du dir einfach Petrus an, wie er dreimal Jesus verleugnet, weil er sich schämt und weil er Angst hat, auch dran zu gehen. Und weil sein Meister am nächsten Tag, was er da noch gar nicht mehr absehen kann, ja, auf brutale Weise ans Kreuz geschlagen wie ein Verbrecher und abgestempelt ist. Im Johannesevangelium findet sich dann ja dieses Gespräch zwischen dem auferstandenen Jesus und Petrus, wo Jesus dann als Reaktion dreimal fragt, Petrus, liebst du mich? Und ihm dann den Auftrag gibt, für die Gemeinde da zu sein.
Ja.
Und da merkst du einfach, so geht Jesus halt mit den Leuten um. Weißt du, das Scheitern, also er macht klare Ansagen, ja? Und er gibt auch klare Vorgaben. Es ist nicht so, dass Jesus nicht sagt, was er will. Es ist nicht, dass er überhaupt nicht sagt, wo er lang geht. Worauf er hinzugeht. Eben gerade hat er gesagt, dass sein Leben demnächst enden wird. Ja? So Petrus ist ausgerastet vor Freude. Ja. Aber das Ding ist, der Weg, den Jesus geht, der ist dann noch nicht zu Ende. Jesus geht nämlich auch Umwege. Jesus kommt auch nochmal zurück zu den Leuten, die auf dem Weg verloren gegangen sind. Und das ist nämlich der Sinn des Gleichnisses von dem Schaf, ja, von dem verloren gegangenen Schaf in Lukas 15. Ja, der Hirte, der verlässt die 99 anderen Schafe, denen es gut geht, um das eine zu finden, das auf dem Weg verloren gegangen ist. Der sich geschämt hat, ja, der stehen geblieben ist und gedacht hat, ich kann hier gerade nicht mehr hinterhergehen. Der ist der, nach dem Jesus gerade auf der Suche ist. Und wenn du dieses Mäh-Mäh-Schaf bist, dann blöck mal ordentlich, damit dich der Meister hört, der ist nämlich um die Ecke.
Ja, und man kann immer wieder sagen, man kann das gerade bei den Stellen, finde ich, sollte man fast immer das so drunter kritzeln, wenn man so eine Bibel hat und so Stellen findet, ja, die irgendwie einen schwierig vorkommen, immer wieder mit Bleistift drunter schreiben, alles wird gut. Ja, einfach stumpf, weißt du, das ist safe so, weißt du, das alles wird gut so. Das ist, das mag dem einen oder anderen Extremisten, Christlichen total sauer aufstoßen, weil er doch so viel Geld jetzt und Zeit und Manpower investiert hat, dass er ja jetzt ins Himmelreich kommt. Er hat sich ja quasi den Sitz zur Rechten Gottes erkauft. Ja, ja, sorry. Da gibt's ja noch diese Stelle. Ich weiß gar nicht, ob die kommt im Lukas-Evangelium, glaube ich, vor. Von dem, dieser Winzer, der da irgendwie Leute anstellt, ja, immer so ein bisschen später und am Ende werden alle gleich ausgezahlt.
Ja, die Tagelöhnergeschichte.
Genau das ist es, ja. Scheiß auf deine Schätze, Junge. Ist schön für dich, ja, aber shit this. Wenn du das nicht aus Liebe zu den Menschen machst, die zum Schluss kommen, dann bist du eigentlich der Typ, der überhaupt gar keine Schätze hat. Sorry.
Ja, so ist es. Glaube ist ein Geschenk.
Glaube ist ein Geschenk.
Vielleicht ist das ein Schlüssel, um jetzt den Vers 9,1 so nochmal reinzuholen und irgendwie auch aufzuschlüsseln. Ja, ich lese nochmal kurz, ne? Jesus sagt ja, wahrlich, ich sage euch, so, also Amen Legohymin. Ja, das ist so das Griechische für Achtung, Achtung, Achtung. Ich bringe jetzt die Bombe. Und die Bombe heißt, es stehen einige hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis sie sehen, das Reich Gottes kommen mit Kraft. So, und du liest das und denkst so, Simon, was denkst du, wenn du das liest? Was macht dir diesen Gesichtsausdruck? Was zaubert dir den dahin?
Ich gucke gerade sehr schmerzverzerrt.
So. Ja, allerdings. Schmerzverzerrter als sonst sogar.
2000 Jahre sind leider schon vorbei, Bro. Ja. Also ich habe mal gehört, es gibt ja Theorien darüber, dass es Menschen gibt, die nicht altern und die sich nicht offenbaren und so. Das ist ein bisschen Aluhut, ja. Die sich da nicht zeigen, da gibt's aber ganz tolle Literatur.
Aber die Jetstreams deinen Kopf so ein bisschen verdreht, ja. Da gibt's tolle Literatur.
Da gibt's ganz tolle Romane drüber. Die dann nicht altern aus irgendwelchen genetischen Mutationen heraus und die das natürlich immer nicht zeigen, so.
Ja, klar.
Die sind dann quasi, immortal. Ja, so. Aber weißt du, das hat ja Petrus auch gesagt. Paulus hat es auch gesagt. Ich würde fast sagen, fast das Gleiche. Du hast ja gerade schon
Was hat er gesagt jetzt? Dasselbe wie den Vers hier unten.
Ziemlich, ja.
Also du meintest nicht, dass Paulus auch gesagt hat, dass es Leute gibt, die nicht sterben, aber die immer so tun als.
Na, Paulus hat ja gesagt, ich weiß aber nicht genau wo. Nee, nicht die Leute, die nicht sterben. Paulus hat ja gesagt, hey, es werden hier nicht alle draufgehen, bis Jesus wiederkommt. Und de facto, es sei denn, ja, wir sind hier alle die Verdammten und wissen es nur nicht. Jesus ist noch nicht wiedergekommen, ja, so nach 2000 Jahren. Und das ist ja, da hatte ich letztens so eine Diskussion mit jemandem, ja, guck mal, und dieses ganze nicht sterben, und da entspannt sich noch eine größere Diskussion draus, zum Beispiel, soll man überhaupt Leute einäschern, wenn man sie beerdigt und so, weil es geht ja um die Unversehrtheit des menschlichen Leibes. wo ich dann der Person auch sagte, du, der Paulus, ja, den hast du wahrscheinlich schon dreimal eingeatmet. Ja. Der ist wahrscheinlich in der Tabakpflanze hochgegangen und dann hast du ihn geraucht. Was ist das? So, sorry. Der Leib ist schon ein paar Mal verpufft. Ja. So. Oh,
geil. Das ist ein schönes Bild, super, danke.
Ja. Ja. Und das ist halt so das Ding, also das ist total bizarr, ja, diese Stelle, beziehungsweise, und das ist halt die Frage, meint er damit vielleicht auch einfach nicht den physischen Tod? Aber was meint er dann so? Weil wir kennen ja, also die christliche Mythologie, kann man das überhaupt so nennen? Die christliche Tradition.
erzähl, Junge.
Da sagt ja Menschen, also gibt's ja mehrere Perspektiven. Es gibt so die Perspektive, Menschen sterben und dann sind sie in so einem traumlosen Schlaf und dann, wenn die Endzeit ist, dann stehen wir alle wieder irgendwie neu auf von den Toten oder erwachen und sind dann alle happy clappy. Und dann gibt's die andere Variante, wir sterben und gehen in den Himmel ein und hängen dann alle zusammen rum in einen zeitlosen Raum, wo eh schon alle sind, ja.
Ja.
Und dann gibt's noch die Variante, wir sterben, gehen in den Himmel und warten auf alle, die nachkommen, bis der Himmel voll ist und dann gehen wir runter und reiten auf die Erde nieder. Also es gibt ja sehr viele Varianten, aber die führen immer dazu, dass wir sterben. So, physisch. Wir sterben und sind erstmal raus. So. Und die Sache ist hier, es stehen einige hier, sagt er, hier, die werden den Tod nicht schmecken, bis das Reich kommt. Das heißt, Jesus guckt ja Leute an, die jetzt vor ihnen stehen und die sind ja tatsächlich gestorben. Es sei denn, das sind zufällig alles die Unsterblichen gewesen. Ja. Das ist so, wo man sich so sagt, oh Digga, was meinst du? Oder meinte er, ein paar von euch glauben halt an mich und ein paar nicht? Ja.
Mhm.
So. Und ich bleibe tatsächlich auch an der Stelle mit einer Frage zurück, weil das kann ich einfach nicht abschließend beantworten.
Das ist wahrscheinlich die schlauste Variante.
Simon. Auf jeden Fall die theologischste.
Ja, genauso wie Luther an der Stelle seinen Hut zu ziehen und freundlich zu grüßen und zu sagen, naja, vielleicht sehen wir uns mal wieder und dann offenbarst du mir, was du eigentlich sagen willst, liebes Bibelwort.
Ja.
Naja, weißt du, ich denke an der Stelle, ja, es ist schwierig, da eine Lösung zu finden. Ein genauso unsicherer Vorschlag wäre es hier zu sagen, was heißt denn eigentlich das Reich Gottes mit Kraft kommen sehen? Ich meine, das, wo wir heute immer sagen, ja, das ist das Grundding unseres Glaubens, worauf wir alles aufbauen, von dem Ort, von dem aus wir sozusagen wie ein Schlüssel alles, was in der Welt passiert, aufschließen können, ist Tod und Auferstehung von Jesus. Ja, am Kreuz stirbt Gottes eigener Sohn und wird auferweckt 3 Tage später. Er hat den Tod besiegt und er ist der Erste, der vom Tod zurückgekommen ist und das Leben beginnt, sozusagen das ewige Leben für alle deutlich macht. Paulus sagt später, in seinen Tod sind wir getauft. Ja, wenn wir mit ihm sozusagen gestorben sind, dann werden wir auch mit ihm auferstehen. Und wenn du das so verstehst, dann sind die Leute, die das Reich Gottes mit Kraft kommen sehen, die sehen und verstehen, würde ich sagen an der Stelle. Dann hast du die Sache mit Glaube oder Nicht-Glaube und verstehen, dass durch den Tod und die Auferstehung von Jesus das Reich Gottes Wirklichkeit wird. Und das Ding ist ja, dass auch im Markus-Evangelium das Reich Gottes eine Sache ist, die schon da ist mit Jesus. Überall, wo Jesus handelt und spricht, da ist Reich Gottes. Und die aber noch aussteht, weil sie noch nicht vollkommen ist. Und wenn das Reich Gottes mit Kraft kommt, dann würde ich sagen, die größte Kraft, die wir je erlebt haben, war an dem Tag, an dem Gott den Tod besiegt hat. Und an dem Tag, an dem Gott diesen Sieg über den Tod deutlich gemacht hat, indem er Jesus von den Toten auferweckt hat.
Ja. Kannst du das nochmal in 1-2 Sätzen kurz fassen?
In 1-2 Sätzen kurz fassen.
Ja.
Naja, also das Reich Gottes mit Kraft kommen sehen heißt Jesus sterben und auferstehen sehen. Das wäre die kürzeste Version.
Ja.
Das sogenannte Evangelium, was ja nichts anderes ist als ein Wort für gute Nachricht, gute Botschaft, griechisch auf Deutsch, war ja eigentlich die Nachricht, die früher die Siegesboten mitgebracht haben, die von einem Schlachtfeld in die Hauptstadt gerannt sind und dann allen gesagt haben, gute Nachricht, wir haben gewonnen, ja, der Gegner ist besiegt. Wenn du das so ein bisschen hinzunimmst, dann gilt das auch noch für heute. Wer das Wort hört, dass Jesus gestorben ist und auferstanden ist, damit wir leben können, und zwar in echt, nicht nur in Theorie, sondern in der Wirklichkeit, ja, der wird den Tod nicht schmecken. Der wird sterben müssen, biologisch, aber der wird nicht schmecken, wie es ist, ganz tot zu sein. Die Verbindung zu Gott verloren zu haben.
Ja, und ich glaube, das ist tatsächlich eher das Nachvollziehbarste, was wir eigentlich glauben können, so, ja. Es gibt ja einen Haufen Möglichkeiten und aus der Bibel immer wieder mehr daraus zu ziehen. Auch an der Stelle stellt man immer fest, du musst auch ins Alte Testament gehen. Hosea zum Beispiel, Jesaja, die beschäftigen sich auch mit dem Tod. Ich komme jetzt gerade nicht so drauf. Das wäre vielleicht mal eine Sonderfolge, wo wir den Tod als solches mal benutzen könnten als Thema. Da könnten wir mal richtig eskalieren mit Bibelversen. So. Aber habe ich jetzt gerade keinen direkten Zugriff. Irgendwo in Hosea und Jesaja steht ziemlich was Intensives über den Tod drin. Aber der Punkt ist, was Lukas ja sagt, dass man sich halt die Frage stellen muss, was eigentlich uns an dem Tod beschäftigt. Und persönlich habe ich ja schon einige Erfahrungen mit sterbenden Menschen gemacht. Und ich stelle halt fest, dass der Tod vor allem für mich scheiße ist.
Ja.
Für die Lebenden. Und zwar einfach nur aus dem Grund, dass man einen Menschen vermisst und dass man sich halt schon oft die Frage stellt, was ist aus dem geworden? Aber wenn wir jetzt also das Glück haben, Christen zu sein, dann haben wir ja Antworten so. Zumindest eine grundsätzliche Antwort, dass dieser Mensch nicht verloren gegangen ist. Und das ist, glaube ich, was uns ja an dem Tod so stört, dass Mensch verloren geht. So dieses Mensch scheidet aus der Welt und alle seine Eigenschaften, alles, was ihn ausmacht, sein Charakter, löst sich auf. Das ist ja, was uns an den Tod so eigentlich wirklich Angst macht. Ja, nicht, dass wir jemanden vermissen. Das glaube ich tatsächlich am Ende nicht so sehr. Ich glaube, es ist nicht fair, dass ein Mensch in all seinen Facetten verschwindet. Und was halt Jesus schon sagt, ist, dass das nicht passiert. Dass dieses Wesen, dieses Individuum mit all seinen Stärken und Schwächen, mit seinen Charaktereigenschaften, warum man lachen und weinen kann über diese Person, bleibt erhalten. Das ist safe, weißt du? Es wird quasi ein Cloud-Backup gemacht und wird quasi hochgeladen, könnte man so sagen. Ja? Wie das dann aussieht, worin sich das quasi dann manifestiert und wie wir als Menschen wiederkehren und uns vereinigen quasi, das steht ja nicht fest. Aber er verspricht ja zumindest, das geht alles klar soweit. Und was ja das andere ist, und das ist ja vielleicht auch noch wichtig, um das quasi nochmal zu übersetzen, nicht bei Gott zu sein, heißt nicht zwingend zumindest, in so eine Hölle zu gehen, wo wir alle irgendwie vom Luzifer genervt werden, ja, sondern vor allem heißt es halt, aufzuhören zu existieren. Und das einfach nicht geil, zumindest jetzt in dem Kontext, wie ich es beschrieben habe. Und da gibt's natürlich noch viel mehr zu sagen, so. Da kann man viel, viel mehr zu sagen. Kann, ja. Also da könnte ich jetzt stundenlang drüber reden. Aber erstmal dazu. So wäre erstmal meine Kurzfassung.
Ja, damit haben wir das Thema Tod und Leben angesprochen. Und das werden wir auf jeden Fall noch intensiver machen, weil spätestens, wenn Jesus selber stirbt und aufersteht in diesem Evangelium, kriegen wir die volle Breitseite damit. Und sollten uns auch dafür die angemessene Zeit nehmen.
Ja. Ne?
Wenn wir jetzt nochmal versuchen, so ein Wrap-up zu machen, dann wird vielleicht nochmal der Zusammenhang deutlich. Ne? Also wir haben ja gesagt, dass Jesus deutlich macht, es gibt einen Anspruch, den ich habe. Es gibt auch eine große Vergebungsbereitschaft, die ich habe. Ja, wenn man das im ganzen Kontext des Evangeliums liest mit Petrus, wie wir es gesagt haben, mein Anspruch ist groß, meine Liebe zu dir ist genauso groß. Eines Tages werde ich wiederkommen, ja, also bilde dir nicht ein, du kannst mir entkommen, indem du einfach so lange auf Zeit spielst, bis das Leben vorbei ist. Und weißt du was? Die große Wahrheit über mich, und das ist jetzt der Schluss, die werden einige von uns schon erfahren, bevor sie selber über den Jordan gehen. Und
boom,
die Wirklichkeit, von der ich hier rede, ja, der ihr euch nicht schämen sollt, die ist so real, dass einige von euch die noch vor ihrem Tod sehen werden. Und damit macht er einfach deutlich, es ist echt. Also ich habe einmal Ostern gepredigt und meine Message war total simpel, ja. Heute ist Ostern. So, aber wenn du das Thema sagst, dann merken die Leute irgendwann, dass heute wirklich Ostern ist. Und zwar nicht nur, weil es im Terminkalender steht, sondern weil heute der Tag ist, an dem wir feiern, dass Jesus den Tod in Wirklichkeit besiegt hat und in Wirklichkeit ein ewiges Leben für uns alle möglich gemacht hat. Verbindung mit Gott, Versöhnung, Heilung, all das, was scheiße ist in unserem Leben heute, ist nicht der Schluss der Geschichte. Ja, niemand hat dir ein Leben ohne Leid versprochen, aber Jesus hat dir ein Leben ohne Leid in der Ewigkeit versprochen. So.
Amen. Ja, und deswegen ist auch eine totale Schande, dass wir Ostern nicht größer feiern als Weihnachten.
Oh ja. Da können wir uns mit Travis nochmal drüber unterhalten.
Oh ja.
Heidnisches Osterfest und so. Naja, kommen wir nochmal drauf. Ja. Okay. Nächste Woche, nee, in zwei Wochen leider, in zwei Wochen, werden wir uns mit einer abgefahrenen Geschichte beschäftigen, als Jesus nämlich von dort aus weiterzieht und auf einen Berg steigt mit seinem engsten Bro-Kreis sozusagen und verklärt wird.
Mm.
Uhu.
Mm. Das wird super.
Das ist ein ganz besonder Leckerbissen.
Ja. Leuchtkugeln und so.
Ja, ja, genau, was auch immer.
Man weiß es nicht.
Ah. Ja, ich glaube, es wird Zeit für
das Ende.
Das ist geil, wie der Lukas auch immer danach lacht. Das ist so geil, Leute. Ihr müsst es einfach sehen. Wir sitzen
hier. Weil ich einfach darauf warte, Simon, dass du irgendwas sagst. Aber
ich tue es nicht. Weil ich genauso im Kopf gerade den Jingle höre und fasziniert bin vom Double Pedal, das die Bassdrum malträtiert. Das ist fantastisch.
Offenbart.
Und jetzt?
Tag, Leute. Wir sind momentan nur alle 2 Wochen zu hören, aber wirklich nochmal zur Aufforderung am Schluss. Wenn du das Gefühl hast, da muss was gehen, ja, wir fordern euch nochmal auf, wenn ihr jemanden kennt oder es selber seid und sagt, boah, ich hab Bock irgendwie bei Offenbartcast mitzumachen, ich will gerne irgendwie die Audiosachen schneiden und die Jingles produzieren und total eskalieren, dann melde dich bei uns, selbst wenn du keine Ahnung davon hast, wir können erstmal drüber quatschen, wie das aussehen soll. Und schließ dich uns an.
Ja. Oder begeistere deinen Lieblingstontechniker für Offenbart. Ja. Ja, das ist vielleicht auch gar nicht schlecht. Erzähl ihm einfach, wie so viele schon vor dir, dass es da um Werte geht.
Ja, und wenn er das nicht kennt, zwing ihn dazu, sich anzuhören, aber natürlich in Liebe.
Ja, genau. Always love. Und dann kannst du deine Erfahrungen dazu oder zu dieser Folge gerne auf unsere Profile posten. Wir freuen uns weiterhin über schöne Kommentare auf offenbartcast.de, über Twitter und Facebook und alles andere, wo ihr unsere Kontaktnummern irgendwie heimlich ergaunert hat. Sehr spannend, was ihr beizutragen habt zu dieser Folge.
Jawohl, ja. Dann ist das. Sitzt euch der Euro locker in der Tasche, dann klickst du auf die Maustaste für PayPal.
Das reibt sich nicht. Das war traurig. Ich hätte gesagt hier, und wenn ihr euren Kommentar privat an uns richten wollt, aber unsere WhatsApp-Nummer nicht habt, ja, dann macht doch einfach eine kleine Überweisung über PayPal und schreibt ins Kommentarfeld, was ihr uns schon immer mal sagen wolltet.
Das ist ja richtig deep and personal, weißt du?
Ja, das war richtig tief. Ja, wir nehmen das besonders gerne mit Kritik, ja, wenn die in Gold aufgewogen wird. Man sollte solche Ansagen nie machen.
Ja. Ja, machen auf jeden Fall alles falsch. Nichtsdestotrotz, Leute, da draußen, wie ihr da an den Hörern sitzt, haltet durch. In 2 Wochen sind wir zurück, quasi frisch und fröhlich. Dann ist ja fast schon Sommer. Und lasst auch den Sommer schon jetzt in eure Herzen. Und in all diesem Sinne, damit ihr auch jetzt in der Kühle nicht friert, bleibt auf jeden Fall
fertig.
Ja, fertig.
Ja, fertig.